Echte Männer reden, der Podcast mit Jan
und mit Rüdiger.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist der 12. Januar. Wir sitzen heute nicht im Nabel der Welt in Krefeld,
leider
beziehungsweise nicht zu zweit. Wir haben uns für die Aufzeichnung heute dazu entschieden, dass wir uns online treffen. Das ist das erste Mal, dass wir das ausprobieren. Wir haben hier mit ziemlich viel technischem Gerät dafür gesorgt, dass wir den Sound genauso optimal halten können wie in den Folgen davor. Und starten jetzt mal, würde ich sagen. Wir sehen uns, wir hören uns.
Haben wir ja schon.
Ja, ich meine inhaltlich.
Inhaltlich.
Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es Zeiten gibt, in denen wir nicht weiter wissen, die wir als Krisen bezeichnen.
Aber Jan, was ist denn mit meiner Übung?
Ja, da wollte ich jetzt gerade zu kommen, weil
okay.
Wir haben uns etwas Besonderes ausgedacht, beziehungsweise Rüdiger hat sich was Besonderes ausgedacht.
Was wollte ich ganz am Anfang machen?
Ist scheinbar sehr ungeduldig damit, dass er mir in meine Überleitung reinquatscht.
Nein, das war didaktisch die Einleitung vor der Überleitung.
Ach so.
Es sollte sein, echte Männer reden, der Podcast. Und dann wollte ich sagen, Jan, ich habe eine kleine Übung mitgebracht. Damit fangen wir jetzt an.
Ah, okay.
Ja, wir können einfach nochmal von vorne anfangen.
Okay.
Also, machst du nochmal schnell hier?
Echte Männer reden, der Podcast mit Jan und?
Und mit Rüdiger.
Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Menschen. Hallo, Jan. Ich hab einen Wunsch, wie wir heute mal beginnen können. Wir beide und auch alle Podcast-Besessenen an den Endgeräten, wir nehmen jetzt mal gemeinsam 5 tiefe Atemzüge. Fangen bei 3 an. 1, 2, 3. Ich habe extra laut geatmet, damit man es hört. Ja, ich habe gedacht, die Zeit haben wir. Und Jan, ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr mit ein bisschen mehr Gelassenheit zu starten und zwischendurch einfach mal tief durchzuatmen. Denn ich war am Ende des letzten Jahres sehr abgehetzt und wollte damit die Einleitung zu deiner wunderbaren Überleitung, die du gerade schon begonnen hast, einleiten.
Meine Einleitung. Ich gebe
jetzt wieder an dich.
Ja. Meine Einleitung ist so wichtig, dass sie selber eine Einleitung bekommt. Das finde ich sehr schön. Wir haben uns in der letzten Folge von dem Podcast Echte Männer reden damit auseinandergesetzt, dass es Zeiten gibt in unserem Leben, in denen wir nicht weiter wissen, die wir als Berater auch als Krisen bezeichnen, wie wir mit diesen Krisen umgehen können. Und es ist jetzt der 12. Januar, der Jahresbeginn liegt gar nicht
23.
So lange. Wir sind also jetzt noch in einer Zeit, in der etwas, was quasi institutionell vorgefertigt diesen Krisenverhaltensmustern, in denen wir ja uns selbst recht zerstörerisch gegenüber Verhalten, denen wir da entgegenwirken, nämlich mit sehr guten Neujahrsvorsätzen.
Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, was redet er denn da? Institutionelle was? Du meinst den Jahreswechsel und das, was wir uns dann alles Schlaues vornehmen.
Ich meine nicht nur den Jahreswechsel, ich meine genau das, dass es ja eine Norm ist, sich selbst zum Jahreswechsel mit guten Vorsätzen entweder selbst zu nerven, zu überfordern oder eben auch, wenn es gelingt, was Gutes zu tun.
Da habe ich direkt 2 Fragen an dich, Jan. Die erste Frage ist, hast du dir für das Jahr 2023 etwas vorgenommen, ne, wie wir das alle gerne tun, dich im Fitnessstudio angemeldest oder praktizierst jetzt neue Yoga-Übungen oder was auch immer. Und wenn ja, warum?
Also ich habe mir jetzt nicht konkret für das Jahr 2023 was vorgenommen. Ich habe im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres schon angefangen, etwas mehr auf mich zu achten. Du hast gerade eben schon angedeutet, dass das Jahresende manchmal recht stressig sein kann. Also bei dir war es so, bei mir war es eben genauso. Und habe dann irgendwann vor der Weihnachtszeit angefangen, da zu intervenieren, habe etwas mehr Sport gemacht, habe mir auf der Arbeit so ein paar Grenzen gesetzt, die ich bis jetzt auch, ich sag mal, nicht durchgehalten habe, an die ich mich gewöhnt habe, um da weiter auf mich zu achten. Und das ist jetzt kein Jahresvorsatz, aber das ist ein genereller Vorsatz, dass ich das weiter durchziehe oder dass ich das so integriere in meinen Alltag. So ganz speziell 2023 wird jetzt das Jahr der, weiß ich nicht, des Fitnessstudios oder so, das habe ich nicht. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ich mache das sowieso nicht. Deswegen, ja. Ich habe keine Lust, mich selbst zu enttäuschen.
Ja, das ist ein guter Vorsatz. Ja, ich finde, ich mache das nochmal irgendwie größer, was du gesagt hast. Also ich glaube, dieser Jahreswechsel, wenn man so die Fragen, komm gut ins neue Jahr, rutsch gut rein oder wie bist du ins neue Jahr gekommen, sind ja so Phrasen, mit denen wir uns beschäftigen. Und es ist ja tatsächlich oft so ein Moment des Innehaltens. So ein bisschen, auch so ein teilweise ein bisschen verlogener Teil des Innehaltens, weil wir haben ja die besinnliche Zeit des Weihnachtens, die du gerade schon benannt hast, die ich unheimlich anstrengend finde. Ne? Wer in Familie unterwegs ist, muss irgendwie alles unter einen Hut bringen, die eine Familie besuchen, die andere Familie besuchen, Geschenke kaufen, also ganz viel dann noch zum Jahresende regeln. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was bei der Arbeit dann noch irgendwie alles anfällt. Ich finde es immer super busy und der Appell, der ja dahinter steckt, ist, jetzt ist das Jahr zu Ende und wir wollen eigentlich irgendwie zur Ruhe kommen, ne? Und irgendwie die Weihnachtstage und Feiertage, zumindest hier in unseren westlichen Ländern, irgendwie nutzen für was Schönes. Es soll irgendwie schön sein, besinnlich, aber die Erfahrung ist, dass eigentlich die Grundlagen dafür sind, dass es ziemlich krisenhaft werden könnte. Alle sind gestresst, müssen nur irgendwie ihre Sachen hinkriegen, viele Kontakte, die man sonst übers Jahr nicht hat. Und ich für mich, ich habe mir tatsächlich was sehr Banales vorgenommen. Ich habe am 1. Januar gesagt, ich muss mal eine Alkoholpause machen, weil ich mich selber dabei ertappt habe, wie ich in den letzten Wochen immer wieder ja mich auch damit ja, ich habe das nicht mehr gut im Blick gehabt, einfach. Ja. Ne? Also gerade so über die Weihnachtstag, hier ein Glas Sekt, da ein Bierchen aufmachen, da ein Rotwein zum Essen und gemerkt hat, dass mir das zu viel wurde und ich habe dann den Jahreswechsel wirklich ein Stück weit nutzen können, überraschenderweise, um mal so innezuhalten.
Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Datum, ein guter Zeitpunkt, den man nutzen kann oder eben auch nicht.
Ja.
Und ich will es auch nicht bewerten. Ich halte das auch für sinnvoll, das dann zu nutzen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute sich dann vornehmen, nächstes Jahr wird alles besser oder ab dem 1.1. höre ich auf zu rauchen und mache mehr Sport oder sowas. Ich glaube, da sind wir, wenn wir da nicht von überzeugt sind, können wir uns damit auch richtig, richtig viel Druck machen.
Genau, aber du hast es ja gerade gut benannt. Da treten ja irgendwie Sehnsüchte plötzlich zutage, die ja da sind. Und wir schaffen es aber irgendwie das ganze Jahr nicht, die ernst zu nehmen und rennen dann alle, das ist ja wie ich habe lange Badminton gespielt und das ist dann faszinierend, wenn man dann das ganze Jahr Badminton spielen, dann ist man plötzlich im Januar da und denkt sich, wer sind denn die 30 Leute, die ich vorher nie gesehen habe, die dann alle in den Badmintonverein eintreten und dann irgendwie nach 6 Wochen auch irgendwie alle wieder weg sind. Ja. Also was sind das für Sehnsüchte, die wir dann das ganze Jahr irgendwie ausblenden? Das sind ja keine Erkenntnisse, die wir da über Weihnachten besinnlich gewinnen. Jetzt will ich dies machen.
Weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, und das ist jetzt eher eine Selbstoffenbarung. Also bei mir ist es dann auch so, dass wenn ich nach Weihnachten, weil ich dann auch gerne esse und auch gerne trinke, dann bin ich diesem ganzen festlichen, nutze mal diesen übertriebenen Begriff der Völlerei, bin ich dann überdrüssig. Und dann ist vielleicht auch der Jahreswechsel oder das Datum mit dem 1. Januar dann auch mit Weihnachten im Rücken angemessen. Also ne, wir tun uns, glaube ich, du hast ja gerade schon von der westlichen Welt gesprochen, in der es ja eigentlich alles gibt, in der wir im Überfluss dann uns hier vollfressen und wegsaufen könnten und auch ziemlich viel rauchen und feiern. Dann wird das wahrscheinlich auch sehr groß, kann ich mir vorstellen, dass das so ein Teil ist.
Ja, ich höre es jetzt ja nicht so gut, dass du jetzt meine Argumente da abschwächst, weil ich ja schon, also ich glaube, was da zutage tritt, ist ja wirklich so, also ist ja, glaube ich, nicht, dass ich Weihnachten dann denke, jetzt habe ich so viel gefressen, jetzt fresse ich im so viel gefuttert und so viel rumgeföllereit, das stelle ich jetzt im Januar ab, sondern ja wirklich so im Hintergrund ist, ich möchte mich mehr also da steckt ja hinter, ich möchte mehr auf mich achten, ne? Auch wenn jetzt nochmal vielleicht die Weihnachtstage nochmal so ein Höhepunkt gewesen sind, vielleicht Krisen da nochmal zutage gekommen sind, dass man dann irgendwie sagt, ich nutze jetzt das neue Jahr, so 23 soll alles besser werden, haben wir ja jetzt auch nach Pandemiezeiten immer wieder gemerkt, das nächste Jahr schlechter kann es nicht werden oder besser kann es nicht werden, dass man sich damit auseinandersetzt, und daraus schließe ich jetzt mal die Hypothese, dass wir es so im Alltagsgeschäft eben oft nicht schaffen, diese Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, die gut für uns sind oder auch die uns einfach ganz einfach Spaß machen, nicht im Alltag irgendwie umzusetzen. Unser Beispiel ist, Jan, dem Fanboy und unserer Fanbase dieses Podcasts wird aufgefallen sein, dass der letzte Podcast ziemlich lange her ist und wir auch im letzten Jahr das nicht so oft geschafft haben, nicht so oft gemacht haben, wie wir es gerne wollten. Und das ist für mich eins der Highlights meiner Arbeit. Und das ist irgendwie das Verrückte. Ne? Die Dinge, die ich geil finde, wenn ich dann Stress habe, die sind die ersten, die irgendwie hinten rüberfallen.
Ja, kenne ich. Und ich glaube, da sind wir nicht alleine. Und ich glaube auch, dass wir, um an die letzte Folge anzuknüpfen, wir gehen, glaube ich, in Krisenzeiten als erstes über uns selbst hinweg.
Ja.
Und das auf Kosten unserer Gesundheit. Meistens.
Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also die richtige Antwort ist ja. Du musst aber jetzt noch überlegen, warum.
Ja, ich war gerade beim... ich glaube, dass Männer in Krisen eher bereit sind, über Grenzen zu gehen. Und ich glaube... das Stück, dass sie über Grenzen gehen, bis sie es merken, viel, viel länger ist.
Ja.
Also, und ich glaube auch, dass Männer oder wir Männer einen anderen Bezug zu unserem Körper haben. Dass wir den Körper eher als funktional erleben, mit dem wir etwas tun und eine Aufgabe erfüllen. Du hast jetzt gerade angesetzt, etwas zu sagen.
Ja, ich denke da tatsächlich, also ich wollte gerade durch den Kopf, warum sind wir eigentlich nicht so blöd? Also ich habe innerlich gedacht, ich stimme dem zu, und wir haben ja schon oft auch über diese Zahlen gesprochen, wie dramatisch dann auch Burnout-Zahlen sind, Suchtproblematiken, also weil wir dieses Tempo und diese Grenzüberschreitung, die wir uns selber zumuten, halt auch nicht durchhalten können, wenn wir dem nicht irgendwie entgegensteuern. Ich habe gerade mein sehr konkretes Beispiel gesagt, irgendwie dann auch mal zu merken, okay, ich gönne mir in Anführungsstrichen irgendwie jeden Abend mein Feierabendbier, bis ich dann irgendwann merke, eigentlich schmeckt es gar nicht mehr, aber ich will es irgendwie trotzdem trinken. Ja. Und dann die Frage ist, welchen Sinn erfüllt das denn? Ne? Also wenn ich nach, ohne jetzt irgendwie übers Trinken da jetzt rumzuphilosophieren, ob das gut oder schlecht ist, aber es hat ja erstmal einen Sinn zu sagen, ich gönne mir das, so abends oder ich genieße das, so wie du es von der Völlerei auch gemacht hast. Es ist auch nicht gesund, 80 Spare Ribs zu essen an einem Abend, aber mal diese Grenze zu überschreiten, ist ja öfters. Aber wo ist so der Punkt, dass man es entweder aus dem Blick verliert oder halt auch nicht spürt, dass es viel zu viel ist? Ne? Und gerade Alkohol ist für mich so ein Thema, da geht es ja für mich gar nicht um das Glas Wein, was man abends trinkt oder um das Feierabendbier, sondern dass man nach bei 3 Promille glaubt, ich muss jetzt noch 10 Bier trinken. Obwohl, also mit 40 habe ich diese, also ich habe das auch schon getan, aber mit 40 habe ich die Erfahrung und wenn ich zurückblicke, das hat auch mit 18 schon keinen Spaß gemacht. Ich habe es aber trotzdem gemacht. So. Mhm. Und warum tun wir das? Warum tun wir Männer das? Also.
Ja, ich glaube, da finden wir die Antwort wieder wir haben ja schon mal über den männlichen Habitus gesprochen, ne? Also an mehreren Stellen. Ja. Und das ist ja ein erlerntes Wahrnehmungsmuster, ne, das wir da so mitbekommen. Also wir lernen ja auch unseren Körper auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen und eben auch ein Verständnis dafür zu haben, kann ich mich selbst extern regulieren oder nicht. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend bei diesem Körperverständnis von Männern. Also jetzt muss ich sagen, ich bin ja auch einer, ne, und habe das ja auch. Also mit Alkohol jetzt weniger, aber ich rauche ja in so Stresssituationen, um mich zu regulieren.
Ja.
Und das oder der Glaube, ich kann irgendwas Externes mir zuführen, damit ich mich regulieren kann. Das ist ja schon ungesund, ne, wenn wir eigentlich die Haltung haben, der Körper macht das schon. Und wenn es zu viel ist, dann ist es halt zu viel.
Und in der Regel ist es ja genauso, also es ist ja das Fatale, gerade auch bei Drogen, ob wir jetzt vom Rauchen sprechen oder vom Kiffen oder vom Alkohol trinken, im Moment funktioniert es ja. Also in dem Moment einmal es funktioniert, aber der Gewöhnungseffekt ist ja genauso, wie du sagst, natürlich eine Riesengefahr an der Stelle. Dass man dann eben an der Stelle, also ich habe auch lange geraucht, ich habe irgendwann mal Silvester mir vorgenommen aufzuhören und das dann auch gemacht. Nein, es war im Mai, aber ich habe es vor 10 Jahren wirklich dann auch geschafft aufzuhören, das war auch ein harter Kampf. Also sich auch dann ganz klar sagen, die Zigaretten, die schmecken dann ab einem gewissen Punkt ja auch nicht und da hast du auch nichts von, oder merkst du auch nichts von. So, aber was ja spannend ist, was du gerade sagtest, dieser männliche Habitus, also diese typisch männlichen Verhaltensweisen, die ja immer noch einer, gerade unter Männern, positiven Bewertung unterliegen, obwohl das absurd ist. Also die Jungs, also die am meisten, ich nehme ja immer meine lieben Freunde vom Kegelclub, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr meinen Podcast hört, gerne als Beispiel, die sind alle in meinem Alter und die sind erfreulicherweise wie ich ganz vernünftige, tolle Männer. Ich glaube, die würden mir jetzt alle lautstark widersprechen, wenn ich denen das sagen würde, aber die reden ganz viel, wie wichtig und toll Saufen ist und dass wir das immer machen müssen. Wir machen es dann nicht, weil wir es nicht mehr können und auch da keinen Bock drauf haben. Aber das wird immer noch so männertypisch zelebriert.
Ja.
Ne? Und wir machen das mit dem richtigen Grad an Humor dabei, aber das ist immer so ein Ding. Ne? Bist ja echt der Mann, wenn du gut saufen kannst.
Ja. Ja, mit dem Verständnis bin ich ja auch aufgewachsen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Sportverein, als wir so in der, wie nennt man das, in der Frühadoleszenz oder was, so 17, 18.
Vorpubertär.
Ja, das ist ja schon mittendrin. Da war das dann auch Bestandteil von so einer Vereinssozialisation. Ne? Das ist eigentlich total paradox in einem Sportverein, wo es ja darum geht, seinen Körper irgendwie so zu pflegen. Oder damit sich auseinanderzusetzen und auch Leistung zu bringen, dem eine Pause zu gönnen, was ja auch dazugehört, in dem Verein dann solche Männlichkeitsnormen zu leben, die ja eigentlich komplett zerstörerisch sind. Und dann zu gucken, wer kann denn am meisten saufen. Also schon bekloppt.
Ja, also beim Fußball ja auch. Ne? Am Platz alles geben und auch gefeiert dafür werden, wenn man es drauf hat und dann danach irgendwie 2 Kisten Bier trinken und das irgendwie dann, also diese ganz viel Selbstmanipulation, die da hinter steckt. Also es ist, der männliche Habitus ist ein Habitus voller Widersprüche.
Ja, ja.
Ja, krass, ne? Und das, glaube ich, ist das Fatale daran, dass wir aufgrund dieser Bewertungskultur, dass es immer irgendwie noch laut oder leise gefeiert wird, ja, irgendwie so typisch männliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen, führt halt dazu, dass Männer das, glaube ich, schon irgendwie, also wir sind ja, liebe Frauen, die das hört, wir sind ja jetzt nicht alle vollkommen blöd, wir wissen das ja. Und wir sind echt gut da drin, das auszublenden. Das ist faszinierend. Ja.
Und es fehlt wahrscheinlich auch dann so an Alternativen, ne? Also,
ja.
Das ist ja wie so ein, in der Gewaltberatung sage ich ja immer, dass, oder da habe ich ja immer so meine Probleme mit dem Wort Reflex. Aber so, es ist ja schon ein Automatismus, das dann abzufeiern. Oder anzuerkennen, boah, der hat ja schon 20 Bier getrunken und kann immer noch stehen. Und eigentlich
boah,
ist der
cooler Typ.
Ja, Alkoholiker.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe den, hab so den Eindruck, dass es auch bestimmte, ich habe den Begriff Bubble jetzt schon in anderen Kontexten ein paar Mal gehört, oder in verschiedenen sozialen Netzwerkgruppen oder Kreisen beginnt sich das ja zu verändern. Also,
ja.
Mir wird das halt bei diesen Alltagsdrogen Rauchen und Trinken immer sehr deutlich. Ich habe damals, als ich meine ersten Zigaretten geraucht habe, so mit 14, 15 oder 17, 18, da gab es diese Nichtraucherkampagnen in Schulen und habe dann auch mitbekommen, wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler dazu so abgewertet haben. Das ist ja voll bekloppt. Und ich glaube, heutzutage braucht man das überhaupt nicht mehr, weil das ist so unpopulär geworden. Das ist auch so mit so verbunden mit Quatsch. Ne? Man gibt Geld aus, um sich selber zu schaden. Ich meine, das macht man mit jeder Droge. Beim Alkohol ist das ja ähnlich momentan.
Was ich spannend fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt sind wir in der Kategorie gefährliches Halbwissen. Ich meine, gehört zu haben, dass die Raucherzahlen in Deutschland massiv gestiegen sind jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und ja, also für mich, also wir können ja gerade noch so zwei Dinge, die ich gleich noch erzählen möchte, aber ich glaube, gerade diese Corona-Zeiten, alleine zu sein, wenig zu spüren, wenig soziale Kontakte, Einsamkeit, also werden wir, glaube ich, noch die nächsten Jahre viel von mitkriegen, was die Leute da weggedampft und weggesoffen haben, weil wir einfach als soziale Wesen genau diese Resonanz einfach brauchen und diese Empathie und ja.
Du hast gerade davon gesprochen, sich selber spüren zu können und wir erleben uns ja am ehesten in Beziehung zu anderen Menschen und wenn wir die nicht haben, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir genauso ist, aber wenn ich alleine bin, dann, weiß nicht, spalte ich dann auch irgendwann das Empfinden für mich selber ab und bin dann nur mit mir unterwegs.
Also du merkst, also du kommst halt irgendwann an einen Punkt, da wird es so unlebendig oder was, also du denkst ja wirklich dann an so Punkte, das ist jetzt ja auch egal, es ist auch egal, ob ich jetzt noch eine Schachtel Zigaretten rauche oder noch drei Bier trinke, weil es auch keine Begrenzung gibt, also von anderen Menschen, mit denen mich in dieser Welt dann aufhalte und die mir da auch irgendwie was anderes anbieten können, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich der größte Killer, ist Einsamkeit, also oder einer der größten Killer immer noch, was sowas angeht. Ne?
Ja, es gab ja mal den Satz, Sitzen ist das neue Rauchen. Und irgendwann gab es, ich glaube, das war auch zu Corona oder in der Corona-Krise oder Corona-Zeit, gab es dann Einsamkeit, sei das neue Rauchen.
Ja.
Und das ist ja nicht nur ein Phänomen, was uns seit dem Ausbruch dieser Pandemie begleitet, sondern das ist ja ein Thema, das ja am Zahn der Zeit ist. Ne? So krass flexibel wir im Job sein müssen und für ein besseres Gehalt quer durch Deutschland ziehen oder so Orts wechseln, dann bleibt das eben auf der Strecke. Und dann haben wir mit Einsamkeit zu kämpfen.
Ich bin gerade ganz spannend, was du sagtest. Wenn ich dann so viel mit mir alleine bin, dann spalte ich ja auch Dinge irgendwie von mir ab. Und es gibt ja tatsächlich also gar nicht jetzt im psychiatrischen Kontext was abspalten, sondern man ist ja, wir alle, jeder von euch, der zuhört, ich und du, Jan, wir alle haben ja einen Modus, den kein anderer Mensch kennt, nämlich den, wenn wir wirklich alleine sind, wenn wir alleine zu Hause oder irgendwo unterwegs sind und da irgendwie rumrödeln, da irgendwie sind, versumpfen auf der Couch oder das Haus putzen oder. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal so Tage, da bin ich halt allein und dann weiß ich halt irgendwie dann auch nichts mit mir anzufangen und ertappe mich dann auch manchmal irgendwann dabei, dass ich Dinge mache, wo ich mich ja frage, warum mache ich das denn hier jetzt eigentlich gerade? Ja, und komm dann vielleicht nochmal drauf zu sprechen, womit ich diesen Podcast so gerne beginnen wollte. Ich einfach mal kurz, wenn ich diesen Punkt erreiche, mich einfach mal kurz hinzusetzen, 5-mal tief durchzuatmen, um mal wieder irgendwie ein bisschen rauszuzoomen und mal innezuhalten. Und Atmen ist irgendwie dafür ganz gut geeignet.
Ich habe auch gehört, dass Atmen mitunter lebensverlängernd wirken soll.
Ja, ja.
Und auch ein, in diesem Fall ja auch ein probates Mittel ist, um wieder mit sich in Kontakt zu kommen. Weil das ist ja die, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade eine Frage war von dir, aber natürlich kenne ich das auch. Wenn ich alleine bin, dann frage ich mich manchmal auch, also nicht warum, sondern was soll ich denn machen?
Ja.
Eine Langeweile ist dann natürlich lädt ja dazu ein, irgendwie, also Leute wie mich, bin ja etwas zurückhaltend und introvertiert, ich verziehe mich dann in meinen Kopf zurück und weiß nicht, kann da zwar einen ganzen Tag bleiben, aber finde auch schwer wieder raus, ne?
Ja. Ach schön, du hast telepathisch gelesen. Ich wollte, sehe jetzt ja Jan heute nur auf einem Bildschirm und er rutschte immer mehr. Ja. Habe ich nur noch die Nase gesehen und
jetzt habe ich ihm telepathisch drüber
geschickt. Zeig mir mal mehr von dir.
Ja.
Ja. Ja, das ist. Ich habe also nämlich das Gegenteil von tief durchatmen und also es geht ja wirklich darum, warum. Also wenn ich atme, ich kriege mit, wie Luft fließt in meinen Körper rein, wie sich mein Brustkorb hebt und senkt und habe wirklich an der Stelle eine Chance, wieder was von mir mitzukriegen. Also vergesse ich überrascht also auch immer wieder oft, wie du da sagst, wie wichtig das ist, einfach mal eben kurz innezuhalten und zu gucken, was brauche ich eigentlich wirklich. Mhm. Denn die Gefahr, wenn ich das nicht tue, ist ja eben genau auf diese Verhaltensweisen zu verfallen, ja, die irgendwie so dann im Automatikmodus laufen. Ne? Und weiß ich, mir fallen dazu ein, ich weiß nicht, kennst du die 7 Imperative der Männlichkeit, Jan?
Ja.
Du kennst also aber du möchtest die trotzdem nochmal von mir vorgetragen bekommen, wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja, das ist ganz spannend. Ein Psychologe, Herb Goldberg, hat in den 70er Jahren geforscht, hat damals schon, ich habe hier Google auf, deswegen kann ich mal den schlauen Erklärwerben heute machen. Genau, war Professor of Psychology at the California State University, LA, klingt ganz, hat schon in den 70er Jahren dazu geforscht und hat, gilt natürlich jetzt eher so für die westliche Welt, hat 7 Imperative benannt, die ich finde bis heute eigentlich wenig an Geltung verloren haben. Sie werden so ein bisschen, wie Jan gerade sagte, schon auch diskutiert. Ich trage die euch mal vor. Ne? Also er sagt halt, je weniger Schlaf ich benötige, je mehr Schmerzen ich ertragen kann, je mehr Alkohol ich vertrage, je weniger ich mich darum kümmere, was ich esse, je weniger ich jemanden um Hilfe bitte und von jemandem abhängig bin, je mehr ich meine Gefühle kontrolliere und unterdrücke, je weniger ich auf meinen Körper achte, desto männlicher bin ich. Das ging jetzt ganz schnell, deswegen gehen wir es nochmal Punkt für Punkt durch.
Klausurrelevant.
Ich glaube, klausurrelevant, genau, macht euch bitte Notizen. Könnt ihr euch natürlich auch im Podcast-Fanshop nicht runterladen. Die 7 Imperative finde ich sehr, sehr stimmig. Allein so dieser, fangen wir mal oben an, der erste Punkt, je weniger Schlaf ich benötige, entspricht ja genau auch dieser Arbeitsplatz. männlichen Arbeitsmoral, was du sagtest, Jan, ne? Also die Arbeit muss gemacht werden, muss erledigt werden. Und wenn das dann halt der Preis ist, dass ich durcharbeite oder anstatt 40 Stunden 50, 60, 70 Stunden mache und dann nachts irgendwie noch durcharbeiten muss, dann ist das so.
Ja, das hat auch so Zielorientierung. Also dieses Hauptsache das Ergebnis stimmt, alles andere ist egal.
Ja.
Und ich brauche keine Pausen.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch, ich habe in meinem Leben schon über alle diese Punkte Gespräche geführt, auch bei Schlaf, dass Menschen sagen, ja, Schlaf ist ja schon irgendwie auch lästig. Also es gibt ja so viel zu tun und dann, ich habe jetzt aber schon versucht, irgendwie mit 6 oder 5,5 Stunden auszukommen. Schaffe ich in der Woche auch, also die dann wirklich sich das Leben schwer machen, wie ich finde. Schlafen ist nämlich was ziemlich Cooles und also Schlaf dient ja nicht nur der körperlichen Erholung, du hast es ja vorhin auch so gesagt, sondern wir verarbeiten ja ganz viel einfach. Ne? Unser Gehirn arbeitet ja auch nachts und versucht irgendwie mit dem klarzukommen, was wir tagsüber so angestellt haben.
Also das habe ich gerade nicht gesagt, aber ich stimme dir zu. Ja, ich hätte es sagen können.
Ja, da weiß ich nicht mehr, was ich glaubte, was du gesagt hast. Ja, aber aber ich gehe mal über zum zweiten Punkt, je mehr Schmerzen ich ertragen kann.
Ja, das ist ein ganz ein schöner Punkt, finde ich, weil das in jeder Beratungsstunde, in denen ich Männern so ein Modell vorstelle, wie wir, also das auch Teil von so einem männlichen Habitus sein kann, wie schnell wir über Gefühle hinweggehen. Und das hängt meistens mit einer Geschichte zusammen, die ich dann erzähle von einem kleinen Jungen, der auf dem Spielplatz hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Und da fängt es dann meistens schon an, wenn wir dann hören, ein großer Jungs weinen nicht. Und das tut ja nicht weh. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist eins von ganz frühen oder eine von frühen Prägungen, in denen wir getrennt werden, so, ne? Zwischen Jungs und Mädchen, so. Jungs dürfen da nicht weinen.
Ja, und wir hören ja auch, also die Social-Media-Welt bietet uns ja, ist ja für jeden eine Meinung dabei. Und auch da gibt es ja inzwischen so, ja, das wäre aber ja anders. Auch die Jungs sollen ja weinen und Gefühle zeigen. Also es gibt immer noch so in der breiten Masse genau das, was du sagst, dass so deutlich wird in den Untersuchungen. Mädchen werden länger getröstet als Jungs, wenn sie sich wehgetan haben. Und genau diese Sätze vielleicht jetzt nicht so, jetzt hör mal auf, bist ja schon ein großer Junge, aber man geht so schneller in Beobachten, komm, jetzt ist aber wieder gut und spiel mal weiter, war nicht so schlimm. Also das ist der eine Teil. Und die Jungs, die das ja selber, ich kenne das auch noch, hat dir schon mal jemand Brennnessel am Arm gemacht? Hier, ne? Und dann fängst du da an rumzureiben oder Fingerkloppe gespielt. Also ich habe immer nur mit meinen Jungs so einen Quatsch gemacht. Also Fingerkloppe, das ist, wo man sich, da werden irgendwie Karten aufgedeckt, dann wird man auf der Hand geschlagen und gekniffen. Wir haben geblutet nachher, aber keine Miene verzogen.
Darum ging's.
Ne? Und das ist irgendwie so eine Sache, absurd. Also Schmerz als absolute, muss man schon sagen, letzte Warnung des Körpers aufzuhören.
Ja. Und das ist dann auch ein Teil Masochismus, den wir da über uns ergehen lassen.
Ja. Ja, über den dritten Punkt hatten wir gerade schon öfters gesprochen, je mehr Alkohol ich vertrage. Also das Alkoholtrinken dient zur Herstellung von Männlichkeit. So.
Ja, und so kontrolliert sein, ne?
Also, ja.
Hatte ja gerade auch so ein paar Bilder im Kopf, als ich davon gesprochen habe, dass wir so mit 16, 17, 18 angefangen haben, uns irgendwie auf so eine recht ungesunde Art und Weise uns zu messen. Da geht es ja dann auch darum, dann irgendwann zu sehen, dass da jemand anfängt zu stolpern oder nicht mehr sprechen kann oder halt im Alkoholrausch Sachen macht oder sagt, die eigentlich der sonst vor so einer Fassade verbirgt.
Ja.
Es gibt ja diesen Spruch, Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit.
Ja.
Also für mich hat das auch viel von Kontrolle, Selbstkontrolle und Kontrollverlust.
Aber glaubst du, dann dient der Alkohol auch, also ich sag mal so ein bisschen dem, um den Mut zu finden, über das zu sprechen, was wirklich dran ist, was ich mich sonst nicht traue? Kann diesen Effekt haben?
Ja, also ich ist jetzt noch ein, ich glaube, es ist ein anderer Aspekt. Ich glaube, dass Männer dann manchmal auch das brauchen, um sich zu trauen.
Ja. Ja. Also ich bin früher auch einer, also früher, der doch schon 15, eher 20 Jahre her, der eher so ein bisschen gefühlsduselig wurde. So, wir sind ja alle, also wie eine, wir sind ja alle beste Freunde.
Und, ja, ist ja auch schön, ne?
Also. Ne? Ich hab dich so lieb, ja, genau, dieses Rumgesabbel, was zum Teil auch stimmt, aber es wäre natürlich auch schön, wenn man das seinen besten Freunden mal mit klarem Kopf sagen würde. Ja, genau. Jetzt wollte ich noch was sagen. Genau, ja, und auch dieser Punkt. Also ich habe ja lange auch in der Jugendhilfe gearbeitet. Selbst wenn die Jungs mit dem Krankenwagen den Magen ausgepumpt gekriegt haben, die waren deswegen trotzdem, also es gab danach eher so, das war eine geile Geschichte, als
das war lebensgefährlich.
Bist du eigentlich bescheuert, du hast dich in Lebensgefahr gebracht und das nächste Mal, wenn wir unterwegs sind, passen wir alle auf dich auf. Nee, also diesen Aspekt gibt es natürlich auch in Freundeskreisen, ist ja klar, aber es schwingt dann auch immer so mit, geile Geschichte, ey, du weißt nicht, was der gemacht hat. Und das gilt jetzt nicht nur für den Krankenwagen, das gilt ja auch, wenn einer sich irgendwie 18 Mal übergeben hat oder am Tisch eingeschlafen ist oder mit 8 Leuten nach Hause gebracht werden musste. Ne? Hm. Und da schwingt so ein bisschen was Heroisches immer so mit. Irgendwie, das ist ja auch Ausdruck davon, dass es ein geiler Abend war.
Ja, und ich hab's, ist ja auch so ein Überlebensding, ne?
Ja. Ja. Also ich hab mal eine Erfahrung gemacht, mit die erinnere ich mich heute noch. Das war echt so eine Winternacht in meiner Jugend. Da bin ich alleine nach Hause gefahren. Ich war jetzt nicht sturzbetrunken, aber vielleicht kurz vor sturzbetrunken und bin mit dem Fahrrad gestürzt mit irgendwie 12 km/h. Es war nicht schlimm. Mir war ziemlich warm und bin dann, damals gab es noch Schnee in den 90ern und bin dann in den Schnee gefallen und habe da echt so, ich glaube so 2-3 Minuten gelegen und habe so gedacht, boah, das ist aber gemütlich hier. Und dann kam zum Glück eine andere Stimme in mir, die sagte, stehst du mal auf? Gegenvorschlag, geh mal nach Hause. Und das sind so Momente, wo man dann immer sagt, hier die Betrunkenen, die haben ja auch alle ihren eigenen Schutzengel, sagt man ja auch, aber ich glaube, ganz viele haben den auch nicht. Also wenn du dir anguckst, wie viele da auch irgendwie noch betrunken mit dem Auto irgendwo gegenfahren oder was auch immer. Ja. Also das ist schon krass. Ne? Ja.
Lieber Rüdiger, eine kurze Unterbrechung. Ich habe hier einen Banner aufgeploppt. Da steht noch 5 Minuten in Ihrer Besprechung.
Ja, guck mal, was passiert. Okay. 5 Minuten. Ich gehe davon aus, es wird weitergehen. Sonst ist der Podcast in 4 Minuten zu Ende. Merkt ihr dann ja alle.
Gut.
Ja. Genau, dann als nächsten Punkt. Je weniger ich mich darum kümmere, was ich esse.
Das finde ich total spannend. Das ist ein richtig spannendes Thema.
Ja, aber Hauptsache Fleisch. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ja, also natürlich Hauptsache Fleisch und so hochkalorische Nahrung. Ne? Ich habe mal ein Seminar besucht in der Uni. Da ging es um Körper-Essstörungen und Geschlecht. Und das ging es dann in einem der Texte darum, dass Frauen, das war recht plakativ, aber dass Frauen eher eine Gesundheitsfürsorge oder auch einen Einfluss auf ihren Körper nehmen durch eine Ernährung und Männer eher durch Sport und sich dann eben nicht um ihre Ernährung kümmern, sondern ne, so hast du es gerade, Hauptsache Fleisch, da geht es weniger um tatsächliche phänomenologische Gesundheit, sondern eher um so ein Bewertungsding.
Und am Ende auch tatsächlich, also bei, gerade wenn es ums Essen geht, wie du sagst, da geht es ja auch um den Körper tatsächlich. Ne? Du bist, was du isst. Also du arbeitest ja tatsächlich das, was du zu dir nimmst, in deinen Körper ein. Und da zählt dann tatsächlich auch eher, also bei sportlichen Menschen, das Ergebnis. Ne? Also wenn das dann heißt, jeden Tag irgendwie 500 Gramm Hähnchenfleisch zu essen, weil ich das Eiweiß brauche, dann tue ich das. Ja.
Und das, also ich habe halt immer, ich komme ja aus Krefeld, das liegt ja in der Nähe des Ruhrgebietes und auch hier ist die Currywurst Pommes Rot-Weiß auch sehr verbreitet. Und das ist halt so ein Essen, das ist für mich der Inbegriff des gegessenen Herzinfarktes. Und trotzdem ist das in ja, das ist ja Fett aber, und Stärke
pur. Herzinfarkt zu mitnehmen, bitte.
Ja, und Diabetes. Und das ist in Kreisen wie, weiß nicht, also ich kenne dieses Bild des Arbeiters, der schwer arbeitet und dann sich eine Currywurst-Pommes reingewaltet. So. Das ist halt sehr, sehr groß. Und ich kenne das ja selber, ne, von Umzügen, von Renovierungen, wo ich ja auch gerne in meinem Leben mitgeholfen habe.
Genau, da willst du keine Bananenplätzchen haben.
Ja,
da
was eigentlich angemessen ist.
Pamettbrötchen, die reinpfeifen. Genau. Ja.
Was richtiges, so Holzfäller-Mahlzeiten.
Ja.
Was eigentlich, würdest du einen Arzt fragen, würde der sagen, nee, ist mal Gemüse. Nach körperlicher Anstrengung ein bisschen bescheuert.
Und auch da finde ich, das hat ja genau diese zwei Ebenen. Also zum einen dieses Unreflektierte, ne, es muss was am Teller sein, aber zum anderen auch diese Abwertung. Also diese Abwertung allem Gesunden gegenüber, ne? Salat, ja, ich bin nur keine Ziege oder was. Ne,
ja,
Salat
und diese
kein Kaninchen.
Diese Sprüche, Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg und so ein Scheiß.
Wahnsinn. Genau.
Ich meine, ich fand es früher auch lustig, aber je mehr, ich meine, ich habe auch 2 Semester Biologie studiert und da bin ich dann auch irgendwann drauf gekommen, vor dieser ganzen Veganismuswelle. Es ist völliger Quatsch, so viel Fleisch zu essen, weil es einfach ökologisch und energietrophiestufenmäßig Blödsinn ist. Also wie viel Aufwand die Natur betreiben muss, um eine Kuh quasi essbar zu machen. Da kannst du ein ganzes Dorf ernähren.
Ja.
So, und dann ist es aber trotzdem in diesem männlichen Habitus, ist es angebracht, rational zu sein und rational zu denken. Das ist doch Quatsch. Also wie,
und das ist ja wieder der nicht. Genau, und der Punkt ist ja an der Stelle wieder diese Bewertung und die Maßlosigkeit an der Stelle. Ja. Ne? Also eben genau diese vernünftigen, wissenschaftlich gut begründeten, vernünftigen Dinge abzulehnen. Ne? Und auch da diese ganzen Kriterien, also dieses ganze Kriterium von vegan, vegetarisch und Karnivore, ergibt ja grundsätzlich nur wenig Sinn. Also wenn ich Vegetarier bin und ernähre mich von Chips und Cola, tue ich mir auch keinen Gefallen. Ne? Ja, also es geht ja tatsächlich darum, sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen. Das ist auch kein Weltuntergang, einmal im Monat sich mal ein Steak reinzupfeifen.
Nee, da geht die Welt nicht von unter. Und wahrscheinlich, wenn jeder das so machen würde in Deutschland, dann wäre die Welt auch eine bessere, würde nicht untergehen. Und es gibt ja noch den anderen Teil neben dem gesundheitlichen Aspekt. Es ist ja eine richtig krasse Bewertung, eine Haltung zu haben, dass wir als Mann und als Menschen und also ich musste gerade daran denken, dass ich mit einem Bekannten über Vegetarismus gesprochen habe und der sagte, nee, ich finde, wir als Menschen müssen auf dieser Welt zeigen, dass wir die Spitze sind und deswegen müssen wir Fleisch essen. Und das ist gar nicht so lange her. Und das hat nicht nur dieses, ich muss selber hier Eiweiß essen und so, ne, damit ich hier die Muckis kriege, sondern dieses Selbstverständnis, ich muss hier an der Spitze der Nahrungskette sein und muss mir mit zu viel Fleisch halt auch Schaden zufügen. Ich
möchte deinem Freund oder Bekannten jetzt nicht zu nahe treten. Aber ich finde, es ist natürlich auch schon die Spitze der Nahrungskette erreicht, wenn man so in den Supermarkt geht und sich dann aus dem Regal so Fleisch kauft. Das ist ja auch, da zeigt man ja auch richtig dem Rest der biologischen Welt, dass man oben steht.
Ja, sicher.
Also wenn er jetzt mit dem Eisbär ringen würde und das servieren, da wäre ich ja schon, das wäre ja männlich, aber so.
Nee, das wäre nicht männlich, das wäre ziemlich bescheuert, weil ich glaube, gegen einen Eisbär.
Es liegt ja oft nah beieinander.
Ja. Ja. Eisbären und Männer liegen nah
beieinander. Und an der Stelle, nicht nur wir Männer sind ja so, ich sag mal, dass wir das tun, sondern da kommt ja wieder auch ein bisschen diese Kapitalismuskritik an der Stelle. Also wir kriegen es ja auch von der Werbung vorgehauen. Ja, also beim Fußball läuft nur Auto- und Bierwerbung.
Und Grillen, ne?
Ja, Auto, genau. Bier, ne? Ja, also Wahnsinn. Und dann kriegen wir natürlich das auch in entsprechenden Bildern verpackt, wo das immer ganz das nett und gemütlich und gesellig aussieht, was es ja auch im Maßen sein kann. Also so ein netter Grillabend, wo man ein paar Bierchen trinkt und sein Würstchen isst im Sommer, ist ja auch nett. Also auf jeden Fall. Aber ne, dieses Exzessive und das ist die einzige Wahrheit,
da wird es dann halt immer schwierig. Eigentlich sind ja, wie du gerade sagst, es kann ja ein gemütlicher Abend sein. Das sind ja eigentlich Vehikel für Beziehungen, ne, unter Freunden.
Und jetzt kommen, wir sind noch, vier haben wir jetzt durch, Schlafschmerzen, Alkohol, Nahrung, drei haben wir noch. Gerade für mich als Sozialarbeiter und Berater sehr zentrale Punkte, nämlich je weniger ich jemanden um Hilfe bitte und von jemandem abhängig bin. Also dieses Ding, das höre ich ganz oft auch in Beratungen, dass Männer sagen, aber ich will das doch alleine schaffen. Liebe Männer, die ihr uns jetzt vielleicht zuhört, auf diesem Planeten hat noch nie irgendwer irgendwann irgendwas alleine geschafft. Also es gibt diese Hero-Geschichten, klar, dass mal irgendjemand da was Geiles geleistet hat, aber in der Regel immer mit einem Team, mit guten Lehrern, die man vorher hatte. Und das ist etwas ganz Männertypisches, irgendwie möglichst independent und unabhängig alles regeln können zu müssen.
Und das eben auch so darzustellen oder so aussehen zu lassen.
Ja, und auch nicht um Hilfe, also genau, nicht um Hilfe zu fragen. Ne?
Ja. Ja. Ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist ein dieses Unabhängigkeitsbedürfnis, finde ich, gerade in Krisen sehr schwierig.
Und dazu kommt dann der nächste Punkt, je mehr ich meine Gefühle kontrolliere und unterdrücke, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, Gefühle zeigen ist unmännlich.
Und es macht halt beides sehr einsam. Das ist eigentlich spannend, dass das direkt hintereinander kommt. Ja. Also einmal alles alleine machen zu müssen und dann Gefühle zu unterdrücken.
Ja.
Beziehungsweise sie dann eben nicht zu zeigen.
Und dann schwingt es ja wieder mit, dass so gesellschaftlich so ein Eindruck entsteht, Männer könnten tatsächlich alleine mehr erreichen oder hätten irgendwie auch nicht diese Gefühlslagen. Und das geht ja dann wirklich Hand in Hand. Natürlich haben wir diese Gefühlslagen, aber wenn ich sie dann mich daran abarbeite, sie nicht zu zeigen und nicht davon überwältigt werden möchte, dann fange ich halt an, da einen Schnitzel drauf zu tun und drei Bier oder exzessiv Sport zu machen oder was auch immer, dann muss ich da halt irgendwie gegen an, ne? Anarbeiten, weil die Gefühle sind ja der wertvollste Hinweis darauf, was wir eigentlich brauchen und was wir wollen. Und das ist wirklich in der Dynamik sehr fatal. Ja, und der letzte Teil, den er halt sagt, hattest du vorhin auch schon mal sehr in den Fokus genommen, je weniger ich auf meinen Körper achte. Ne? Also es ist ein funktionales Ding. So, ich bin da ein bisschen getrennt, mein Geist von meinem Körper, der soll funktionieren, der soll tun, was ich ihm sage. Und
soll auch das tun, was andere sagen.
Ja. Ja, und da geht es ja auch ganz viel darum, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit dem Thema Schmerzen, das auch einfach auszublenden. Ja, geht schon von alleine. Was von alleine kommt, geht auch von alleine wieder weg. Ja. Der Pickel da, solange der nicht größer wird, diese Verfärbung da, geht schon wieder alles von alleine weg. Liebe Männer, geht zur Vorsorge, geht zum Arzt. Das ist nie schön, mit der Angst, nicht zu wissen, was ist, zum Arzt zu gehen, aber ändert ja nichts daran, dass man eventuell da medizinische Hilfe braucht.
Ja.
Tja, wenn ich das so höre, habe ich ein paar neue Vorsätze jetzt genommen. Ich glaube, ich werde mehr schlafen, weniger Alkohol trinken, mehr darauf achten, was ich esse. Mir Hilfe suchen, über meine Gefühle sprechen und mehr auf meinen Körper achten.
Ja, sehr gut. Das sind super Vorsätze fürs neue Jahr.
Aber was ich mir wirklich vorgenommen habe, Jan, ich würde gerne viel regelmäßiger mit dir podcasten.
Das würde ich auch sehr gerne.
Tja. Irgendwie ganz stimmig gerade. Ich habe so gerade, also die 5 Minuten haben wir ja überstanden, aber ich glaube, wir könnten so zum Ende kommen langsam, ne?
Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nach diesen 7 Imperativen ist, glaube ich, alles ist alles gesagt. Wir haben die Welt
ja
ein Stück besser gemacht. Du hast deine Vorsätze.
Liebe Podcast-Hörer, also zum Nachlesen, Herb Goldberg, der männliche Habitus, 7 Imperative der Männlichkeit, werden wir dann beim nächsten Mal abfragen. Wir haben uns fest vorgenommen, in unserem Männerbildungspodcast regelmäßiger auch wieder zu hören zu sein, damit wir nicht vergessen werden. Wenn ihr Ideen, Anmerkungen, Kritik, Shitstorm, Empfehlungen an uns richten wollt, richtet die gerne an folgende E-Mail-Adresse, die ich gerade in meinem Büchlein versuche aufzuschlagen und so lange weiterrede, bis ich sie gefunden habe. Dann sag auch mal was. Ne, ich habe sie hier. EMR steht für echte Männer reden -podcast@skmev.de. EMR-podcast@skmev.de.
Ja. Gut.
Anstoßen können wir nicht, Jan, aber ich würde sagen, ich fahre mal den Jingle hoch an dieser Stelle, ne?
Ja, fahr du mal den Jingle hoch.
Ja, habe ich gelernt jetzt in letzter Zeit. Ne?
Ja.
Das, ich habe mir hier vorhin ein alkoholfreies Weizen reingegriffen. Da kann ich auch mit dir anstoßen. Okay. Vermisse ich ja schon ein bisschen jetzt. Ne? Jetzt noch hier eine Stunde mit dir eine Pizza zu essen.